H2 Radio.
H2 Radio.
Das Campus Radio.
Guten Abend und damit herzlich willkommen zurück zu Omnifrequent. Ich bin Janrike Winter und begleite euch durch die letzte Sendung in diesem Semester. Heute gibt's ein bisschen sportliche Abwechslung, einen neuen Berufseinblick und gleich sprechen wir mit Sven Schulze, dem Spitzenkandidaten der CDU und wahrscheinlich nächsten Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Unter anderem geht es dann darum, wie er verhindern will, dass die AfD das Land regiert. Aber jetzt hört ihr erstmal Baby Don't Hurt Me von David Guetta. You for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning. Das war Baby Don't Hurt Me von David Guetta. Und jetzt freue ich mich, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, CDU-Spitzenkandidat und wahrscheinlich nächster Ministerpräsident Sven Schulze.
Ja, hallo.
Herr Schulze, Entschuldigung. Sorry. Ich habe meinen Faden verloren. Herr Schulze, im November wurden Sie von Ihren CDU-Vertretern zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt. Doch kurz nach dem Jahreswechsel wurde bekannt, dass der noch aktuelle Ministerpräsident Rainer Haselhoff nach 15 Jahren das Amt vorzeitig an Sie abgeben will. Damit rücken Sie und Ihre Pläne für Sachsen-Anhalt natürlich noch mehr in den Fokus und auch gerade hier bei uns am Campus. Wir wollen heute deswegen nicht nur über Studierende reden, sondern sie selbst auch zu Wort kommen lassen. Mein Kollege Niklas Imke war deshalb die letzten Tage an der Uni und der Hochschule unterwegs und hat den direkten Draht gesucht. Er hat die Fragen dafür eingefangen und ja, die sind hier gerade in aller Munde bei uns. Die spielen wir Ihnen jetzt gleich als O-Töne vor.
Ja, da freue ich mich drauf.
Und auf Ihre Antworten sind wir gespannt.
Genau, nee, schön, dass das klappt und ich freue mich heute hier bei euch live im Radio mit dabei zu sein.
Ja, wollen wir dann gleich mal anfangen? Dann starten wir nämlich mit dem aktuellen Thema und zwar Ihr verfrühter Einstieg in das Ministerpräsidentenamt.
Sie stehen ja als nächster Ministerpräsident in den Startlöchern. Würde mich besonders interessieren, was Sie anders machen würden als Haselhoff. Vor allem, um die jüngere Generation in Sachsen-Anhalt besser zu erreichen und mitzunehmen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Man fragt ja immer, ja, jetzt kommt da der Sven Schulze, der ist 46 Jahre alt und Rainer Haselhoff ist jetzt 71 und gibt es da so Riesenunterschiede? Vielleicht direkt ein Thema, was schon anders ist. Ich habe ein ganz anderes aktuelles Lebensumfeld. Ich bin Vater von 3 Kindern und meine beiden Jüngsten, die gehen gerade in die Schule noch mit 5. Klasse und 7. Klasse. Da hat man ganz andere Themen vielleicht, was so Bildungspolitik angeht, auch was die Vorbereitung im Übrigen auf die Zeit nach der Schule angeht. Also, dass ich ein großes Thema sehe bei Schülerinnen und Schülern, die vielleicht gar nicht zur Universität oder Hochschule gehen wollen, sondern mehr in die Praxis gehen, dass wir das in den Schulen ein bisschen stärker haben. Ne? Für das Handwerk wäre das wichtig. Aber gleichermaßen, dass wir die Schülerinnen und Schüler auch anders vorbereiten, besser vorbereiten, vielleicht auf die Hochschule, auf die Universität. Das ist für mich ein wichtiges Thema, was ich gerade mit Jan Riedel, dem Bildungsminister, sehr intensiv diskutiere. Und das ist vielleicht vom Fokus her ein etwas anderer Blickwinkel als Rainer Haseloff das hat. Insgesamt ist es aber so, dass ich eine Sache doch schon sehr wichtig finde, dass man auch von Rainer Haseloff lernen konnte, dass man gewisse komplexe Themen, schwierige Themen vielleicht mal einmal mehr durchdenkt und nicht so wie manche Wettbewerber in der Politik das machen, einfach bei Social Media, bei TikTok was raushaut und sagt, das muss jetzt alles anders werden oder muss alles sich total verändern. Ich glaube, manche Dinge müssen wir vielleicht ein bisschen optimieren. Und ich freue mich auf die Zeit, die jetzt vor mir steht.
Und gibt es da eine Sache, die Rainer Haseloff in 15 Jahren nicht geschafft hat, die Sie aber innerhalb der ersten 100 Tage als Ministerpräsident ändern wollen würden?
Naja, ich sag mal, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu sehen, wo man sagt, das hat er nicht geschafft. Ich glaube, müsste man es vielleicht anders betrachten. In der Zeit hat sich ja vieles geändert. Wenn man jetzt sieht, wie viel beispielsweise KI aktuell in unserem Leben mit drin ist, künstliche Intelligenz war vor einigen Jahren noch gar nicht so ein Thema. Und heute haben wir das im Bereich innere Sicherheit, heute haben wir das in der Wirtschaft und überall. Das sind schon Sachen, die wirklich auch anders laufen werden, die unser Leben anders beeinflussen werden als in der Vergangenheit. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, in den ersten 100 Tagen, sondern da geht es mir insgesamt darum, wie hat sich unser Leben verändert und wie reagieren wir darauf? Und was mein Hauptziel ist, dass ich das, was ich mal erlebt habe, als ich junger Mensch war, als ich mit die Schule verlassen habe 1998, schon viele, viele Jahre her, nach dem Abitur, da haben unsere Lehrer gesagt, ihr müsst Sachsen-Anhalt verlassen, weil wir haben gar nicht genug Ausbildungsplätze, nicht genug Studienplätze und danach gar nicht genug Arbeitsplätze. Das hat sich alles geändert und das zu erhalten und neue Dinge auf den Weg zu bringen, das ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel jetzt auch definiert, wenn ich heute hier am Campusradio rede, wo es vielleicht ein bisschen mehr auch um Bildung und so weiter geht, für die Zukunft, auch für meine Heimat, für unsere Heimat Sachsen-Anhalt.
Sie haben KI erwähnt, das ist natürlich was unsere junge Menschen beschäftigt, aber es gibt da noch ein anderes Thema, das uns Studierende natürlich sehr, sehr beschäftigt und das ist halt die AfD.
Mich würde interessieren, weil gerade in Sachsen-Anhalt die AfD ja sehr populär ist und es ja auch in der CDU immer wieder Stimmen gibt, die sagen, man sollte mit der AfD zusammenarbeiten, wie sie sicherstellen, dass es nach der Wahl keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD gibt.
Ja, erstmal ganz klar, ich habe mich ja da auch zu geäußert, habe gesagt, wenn meiner Partei, wenn ihr mich als Spitzenkandidat haben wollt, wenn ihr mich auch als Ministerpräsident haben wollt, dann müsst ihr wissen, dass es mit mir keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird, weil ich nicht nur aus diesen ganzen Gründen, die wir alle kennen, auch die Geschichtsbetrachtung, die Gesinnung, das ist das eine Thema, was extrem wichtig ist, wenn man sich mit der AfD beschäftigt, dass man auch weiß, was steckt denn da eigentlich dahinter? Aber ich erlebe diese Partei ja auch, ehrlich gesagt, sehr intensiv im Landtag, wenn es darum geht, Inhalte zu diskutieren, zu schauen, wie können wir gemeinsam das Land voranbringen. Und ich bin so jemand, der sagt, es ist nicht nur Regierungsaufgabe, sondern auch Aufgabe der Opposition, Ideen und zu entwickeln und zu kreieren. Und wenn ich dann immer nur höre, dass alles runtergebrochen wird auf das Thema Migration und Ausländer, und damit alle Probleme dann scheinbar gelöst werden, dann hat diese Partei aus meiner Sicht auch inhaltlich nichts zu bieten, was uns in unserem Land helfen kann. Und deswegen gibt es viele Gründe und da kann man sich bei mir wirklich sicher sein, dass ich da an der Stelle tatsächlich den gleichen Kurs auch weiterfahren werde wie Rainer Haseloff.
Also was ist da? Also das heißt, wenn mathematisch nur eine Koalition möglich ist, dann im September. Und die andere Option halt dann die instabile Minderheitsregierung ist, dann gehen Sie lieber in die Opposition, statt mit der AfD zu stimmen.
Nein, mein Ziel ist zu regieren, aber es wird keine Koalition zwischen CDU und AfD geben. Das wird es mit mir nicht geben, das wird es auch in Sachsen-Anhalt nicht geben. Mein Ziel ist ein ganz anderes. Ich möchte die Menschen in unserem Bundesland überzeugen, dass man sich nicht von 30 Sekunden TikTok-Videos leiten lässt, so nach dem Motto, damit hat man alle Probleme gelöst, so einfach ist die Welt nicht. Das wissen die Menschen auch in Sachsen-Anhalt. Und ich weiß auch, das finde ich sehr positiv, dass viele Menschen ein großes Interesse haben, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und mir geht es im Übrigen nicht um all diejenigen, die sagen, ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch mal die AfD zu wählen. Die möchte ich natürlich für mich gewinnen. Ja, also das ist keine Schelte gegenüber Menschen hier in unserem Land, sondern wir müssen die Probleme und Herausforderungen sehr ernst nehmen. Das hat die Politik, auch hat die CDU vielleicht nicht immer richtig gut gemacht in den letzten Jahren. Das müssen wir verbessern. Aber ich sage auch, ich halte diese Partei nicht für regierungsfähig in unserem Bundesland.
Also bleiben wir direkt beim Thema die AfD. Ne? Also die nächste Frage, die kommt von einem Studenten des Studiengangs Sicherheit und Gefahrenabwehr.
Also ich persönlich mache mir Sorgen um das Image des Landes, jetzt gerade in Bezug, wenn jetzt hier die AfD bei der nächsten Wahl stärkste Kraft wird. Das wird ja eine abschreckende Wirkung auch auf internationale Studierende und Fachkräfte haben. Und was genau ist Ihr Plan, um Magdeburg weiterhin einen weltoffenen Standort zu halten?
Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wenn ich als Wirtschaftsminister, ich bin ja hier Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister aktuell in Sachsen-Anhalt, wenn ich mit Unternehmen spreche, es gibt so gut wie kein Unternehmen, was nicht irgendwie in Kombination oder in Verbindung steht mit Regionen außerhalb Sachsen-Anhalts, außerhalb Deutschlands, nämlich mit dem Ausland. Wir haben ganz viele Unternehmen, die produzieren Produkte für Kunden aus dem Ausland. Unzählige Unternehmen, auch hier in unserer Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts in Magdeburg, haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht aus Sachsen-Anhalt, aus Deutschland kommen. Wenn ich im Gesundheitswesen schaue, an der Universitätsklinik, überall, da ist das ein ganz großes Thema. Und der junge Mann hatte recht gerade, als er gefragt hat, wie sieht das mit dem Image aus? Das ist ein Thema, das dann diskutiert wird. Und deswegen liegt es ja an uns allen, an den Wählerinnen und Wählern, sich am 6. September dann in der Wahlkabine sehr genau zu überlegen, wie soll Sachsen-Anhalt weiter regiert werden und welches Image wird auch Sachsen-Anhalt dann bekommen?
Alles klar. Leute, das war Sven Schulze. Er ist Spitzenkandidat der CDU für die kommende Landtagswahl. Herr Schulze, ich bedanke mich vielmals für die Zeit, dass Sie hierher gekommen sind und für das Interview. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank. Und wenn ihr möchtet, dann komme ich gerne auch als Ministerpräsident nochmal wieder. Können wir ja auch gerne mal eine ganze Stunde machen. Es waren ganz, ganz spannende, interessante Fragen. Und deswegen, wenn möglich, jederzeit gern wieder. Habt auch richtig gut organisiert. Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht in der Zukunft auch an anderer Stelle mal wieder.
Gerne. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Das ist The Painter von Cody Johnson.
She talks about the future like she's flipping through a magazine. Finds the beauty in the thrown away and broken things. Gets excited about all my crazy dreams. Got every sunset that she's ever seen memorized. Saves him away for a rainy day or stormy night. Sky's brighter looking at it through her eyes. I don't remember life before she came into the picture. Brought the beauty I was missing with her. Showed me colors I ain't never seen. She took chances with every wall built, she saw canvas. I thank God every day for how he made her. My life was black and white, but she's the painter. She reminds me that it ain't too late to start again. Fine is good, but you need some blue every now and then. How'd I live so long without her? I don't remember life before she came into the picture. Brought the beauty I was missing with her. Showed me colors I ain't never seen. She took chances with every wall I built. She saw canvas. I thank God every day for how
The Painter von Cody Johnson. Ein Sport mit drei Pfeilen, vollen Arenen und durchgehender Partystimmung. Darts. Aber Darts ist keine Fernsehshow, sondern eine Sportart, die bald olympisch werden könnte. Und auch in Magdeburg wird Darts gespielt. Finn Lewis hat sich einmal für uns umgesehen.
Ständig klackert Metall auf Metall. Immer mal wieder erklingt ein verschmitztes Lachen. Ab und an zieht auch ein schimpfendes Grummeln durch den Raum. Ich bin beim Darts gelandet, genauer gesagt beim Stil-Darts. Wo ich bin? Beim Magdeburger Dartverein Bulls in der Fichtestraße in Sudenburg. Seit Februar 2018 wird hier Stil-Dart gespielt. Die erste Mannschaft spielt in der ersten MDSL-Liga, der höchsten Spielklasse in ganz Mitteldeutschland. Gut 30 Mitglieder und drei Mannschaften bis hinunter zur zweiten Bezirksliga stellt der Verein. Doch was ist Darts überhaupt für ein Sport? Wie funktioniert Darts? Das habe ich den Vorstand der Bulls, Mike Radke, gefragt.
Darts ist eigentlich ein Sport für jedermann. Das ist relativ einfach, funktioniert relativ einfach. Man braucht ein Board, man braucht Darts, man muss die richtige Höhe anhalten, den richtigen Abstand vom Board. Und dann kann eigentlich jeder von jung bis alt Darts spielen. So funktioniert eigentlich Darts.
Im Darts dreht sich alles um die Zahlen. 501 Punkte auf 0 zu spielen, das ist das Standardspiel des Darts. Doch auch Statistik wird im Dartsport großgeschrieben. Heutzutage wird auch im Training jeder geworfene Pfeil mittels Apps erfasst. So wird am Ende eines Spiels ermittelt, welches Spielniveau die Spieler gespielt haben. Den Average, also Durchschnitt, nennt man das. Profis können das sogar bis zu einem Average von 110 pro Spiel. Ich wollte daher wissen, wie gut muss man denn eigentlich spielen, um bei euch mitmachen zu können?
Ja gut, wir haben ja drei Mannschaften. In der ersten musst du schon an der 60, 70 so ranspielen. Im Average, aber die anderen beiden Mannschaften, Team 3, das ist so unser Mannschaft, wo die meisten neuen Mitglieder erstmal alle landen, um sich zu bewerben, weil die meisten haben ja noch keinen Ligaspielbetrieb gemacht, um das ein bisschen so Erfahrung zu sammeln, ist das in der Bezirksklasse schon ein bisschen besser, als wenn man gleich oben eine Stufe wird und dann gegen Leute spielt, wo man eigentlich gar keine Chance hat.
Doch auch immer mehr Jugendliche finden den Weg zum Darts. Die Jugendabteilungen vieler Vereine wachsen und gerade in England und den Niederlanden boomt der Jugenddartsport seit Jahren. Auch in Magdeburg soll es wohl bald ein Jugendteam geben, verrät mir Mike.
Wir sind jetzt da dran, eine Jugendmannschaft aufzubauen. Wir haben in den nächsten Jahren vor, schon ein Jugendteam zu spielen.
Darts ist nicht nur Einzelsport, in dem jeder für sich selbst wirft. Es ist auch ein Mannschaftssport, der ähnlich wie beim Fußball oder Handball auch so seine sozialen Errungenschaften mit sich bringt.
Ich bin hierher gekommen und habe auf jeden Fall Freunde gefunden, mit denen ich merke, dass sie die gleichen Interessen teilen wie ich. Und je mehr man sich kennengelernt hat, desto mehr Spaß gab es auch am Spiel. Und deswegen bin ich froh, hier zu sein.
Darts wächst auch in Deutschland immer mehr von einer Randsportart zum langsam aufkommenden Breitensport. In immer mehr Sportheimen und Gemeindezentren finden sich Dartscheiben. Neue Dartvereine und Dartmannschaften sprießen überall aus dem Boden. Und wen gerade jetzt, kurz nach der WM im Dezember und Januar, auch die Neugier gepackt hat, der kennt jetzt eine gute Möglichkeit, sich ganz in der Nähe einmal selbst an der Dartscheibe zu versuchen.
Boah, das klingt gar nicht schlecht. Und wer weiß, vielleicht schlummert ja auch in euch ein kleines Darts-Talent. Sowas findet man ja meistens erst dann heraus, wenn man den Sport einmal selbst getestet hat. Freies Training bei den Bulls gibt es immer dienstags und donnerstags ab 17 Uhr im Clubheim in der Fichtestraße in Sudenburg. Und jetzt von präzisen Würfen auf die Dartscheibe geht's für uns zurück ins Studio zu präzisen Antworten. Denn ehrenamtliche Arbeit ist für unsere Gesellschaft super, super wichtig, findet aber meistens abseits der großen Bühne statt. Einer, der dieses Engagement seit Jahren sichtbar macht, ist Holger Pietsch aus Ottersleben. Er selbst hat vor 10 Jahren den Ehrenamtspreis Goldener Otter ins Leben gerufen, mit dem man besonders engagierte Menschen aus Ottersleben auszeichnen kann. Einen ähnlichen Preis, den gibt es auch für Magdeburg. Und den hat Holger jetzt gewonnen. Der Journalist sowie Kinder- und Jugendbeauftragte ist Magdeburger des Jahres 2025 und jetzt hier bei mir im Studio. Guten Abend, Holger.
Guten Abend, Jan-Rike. Ich freue mich sehr.
Ja, also eigentlich sollte der Goldene Otter ja nur eine einmalige kleine Geste sein, aber kannst du uns erzählen, wie aus der Idee dann doch mehr geworden ist?
Aber natürlich. Ich muss zurückgehen ins Jahr 2003. Da hat sich an der Grundschule in Ottersleben ein Förderverein gegründet. Und zum 10-jährigen Jubiläum, also 2013, ging es darum, Menschen, die uns unterstützt haben, in irgendeiner Weise zu ehren. Und wir haben aber gedacht, eine Urkunde, die verschwindet wahrscheinlich im Regal oder unter dicken Büchern. Und da war es dann wirklich meine Idee, einen goldenen Otter zu kreieren. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach entsprechenden Figuren. Wir haben das alles mit Holz auch schön bearbeitet. Und zum Schluss gab es dann die goldene Farbe und geboren war der goldene Otter.
Das ist ja süß. Und die Verleihung, die moderierst du ja auch selbst an. Und du schreibst sogar jedes Jahr ein Eröffnungslied, was du dann auch selbst auf der Bühne performst. Welche Rolle spielt das Ehrenamt denn für dich? Und warum ist es vielleicht wichtig, dem Ganzen auch eine Bühne zu geben?
Auf jeden Fall. Ehrenamt ist sehr, sehr wichtig. Das ist so ein bisschen das Schmieröl für die Gesellschaft auch. Wir dürfen nicht immer nur auf die Politik gucken und alle 4 Jahre geben wir unsere Stimme für eine Wahl dann ab, sondern in den Jahren dazwischen, da muss viel passieren. Und je mehr sich Menschen einbringen, umso breiter ist auch die Akzeptanz dann für Politik. In Ottersleben sind wir sehr viele Vereine, die alle gemeinsam Hand in Hand arbeiten. Und insoweit macht es mir einfach Spaß. Ich habe auch mal formuliert, das Ehrenamt ist meine DNA. Und davon will ich jetzt heute auch nichts zurücknehmen.
Und der Goldene Otter, das ist aber auch nicht das einzige Ehrenamt, das du betreust. Kannst du uns von den anderen Projekten auch noch erzählen, an denen du beteiligt bist?
Aber gerne doch. Ich bin im Heimatverein Ottersleben, bin ich der stellvertretende Vorsitzende. Das jetzt beinahe auch schon wieder 10 Jahre. Und wir organisieren als Heimatverein alljährlich das Volks- und Heimatfest am 1. September Wochenende, den Weihnachtsmarkt kurz vor dem 3. Advent. Und es gibt unter der Woche in Ottersleben auf dem Eichplatz, da waren bestimmt schon viele von euch einmal, wenn nicht, dann lohnt es sich dorthin zu fahren. Da haben wir unser Vereinsheim und in dem Vereinsheim findet viel statt. Der Seniorenabend, der Spielenachmittag, ein Skattunier. Also ich könnte jetzt weiter aufzählen, aber ich will jetzt auch nicht die Zeit sprengen.
Also das ist auf jeden Fall ganz schön viel. Und neben all diesen Dingen, da gehst du auch noch Vollzeit arbeiten und hast eine Familie. Ich habe gehört, dass das dich ganz schön an deine Belastungsgrenze gebracht hat, leider auch gesundheitlich. Wie hat diese Überlastung denn deinen Blick auf das Ehrenamt, auf Verantwortung und auf Selbstfürsorge verändert?
Ja, der Körper hat irgendwann gesagt, jetzt geht's nicht mehr weiter so. Setze Prioritäten. Ruhe dich auch ein bisschen aus. Meine Familie hat auch mehr Aufmerksamkeit verdient, als ich ihr schenken konnte. Und insoweit habe ich versucht, alles ein klein wenig runterzufahren, gleichberechtigt. Ich wollte weder im Beruf kürzer treten, ich wollte mein Ehrenamt nicht abgeben und natürlich meine Familie erst recht nicht. Und so lerne ich jeden Tag neu, hier entsprechend der Tagesform dann auch zu agieren.
Beachtlich. Und ihr habt's alle gehört, Holger Pietsch ist Magdeburger des Jahres 2025. Wir haben über den Goldenen Otter, das Ehrenamt und auch über persönliche Grenzen gesprochen. Vielen Dank, Holger, dass du heute hier warst und wir wünschen dir auch weiterhin viel Erfolg in allen Dingen, die du involviert bist.
Gerne, Jan-Rike, ich bin gern gekommen und das ist eine tolle Sendung, die ihr hier produziert.
Vielen, vielen lieben Dank. Und für euch geht's jetzt weiter mit dem Song Sweet Lies von Nihilo.
For something more, you kept me waiting for an open door. I bought you flowers on Wednesday night, but all you ever wanted to was fight. I don't even wanna talk anymore. You left me broken on his frozen floor. Take a look at what you left behind. Well, I wasn't the one who lost his mind. All I wanna say is you're the one that got away. If you wanna cry, I wasn't the one who lied. All your darkness was well disguised, and I've heard enough of your sweet lies.
I saw your face and felt my empty hands. I watched you home every other night, but all you ever wanted to was fight. Being honest, I don't love you no more. The words you said, they shook me to my core. Take a look at what you left behind, till I can get you out of my damn mind. All I wanna say is you're the one that got away. If you wanna cry, I wasn't the one who lied. All your darkness was well disguised, and I've heard enough of your sweet lies.
Wir merken es alle, studieren wird immer teurer. BAföG kennt fast jeder, aber Stipendien, das haben viele meistens gar nicht so auf dem Schirm. Aber genau darüber sprechen wir jetzt. Darum ist Maja heute hier bei mir im Studio. Sie studiert an der Otto-von-Guericke-Universität hier in Magdeburg und finanziert ihr Studium mit einem Stipendium. Hallo Maja.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, ich fange direkt an. Wie bist du denn damals zu deinem Stipendium gekommen?
Ja, bei mir war es ein bisschen ungewöhnlicher Weg. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht bei einer Gewerkschaft und eine Kollegin, der ich sehr nahe stand, die hat mich dann damals darauf hingewiesen, dass ich doch mich für ein Stipendium für das Studium, was dann danach kommen sollte, anbewerben kann. Und ja, dann habe ich das gemacht.
Und es gibt ja auch viele unterschiedliche Stipendien. Welche denn? Und wo liegen da so die Unterschiede?
Ja, genau. Also erstmal, was wichtig ist zu sagen, ist, dass Stipendien von Stiftungen vergeben werden. Und es gibt ganz, ganz viele in Deutschland, also bestimmt, weiß ich nicht, hunderte irgendwie. Aber so die, die zentral sind, das sind 13 Begabtenförderungswerke. Und die werden auch von der Bundesregierung unterstützt. Und genauso die zentralen Unterschiede sind einfach, dass die halt so unterschiedliche thematische Schwerpunkte haben. Ich zum Beispiel bin eben bei einer gewerkschaftsnahen Stiftung, der Hans-Böckler-Stiftung. Aber es gibt auch viele, die so parteiennah sind beispielsweise, zum Beispiel eben der Linken, der Grünen, eigentlich allen etablierten Parteien. Gibt aber auch religiöse, also das ist eben so ein bisschen der Unterschied, einfach so thematisch.
Also krass, wusste ich nicht. Dafür bist du ja auch hier. Und hin und wieder, da hört man ja auch doch von Professoren, dass man sich unbedingt auf ein Stipendium bewerben soll. Aber wer kann denn eigentlich so ein Stipendium bekommen? Was sind da so die Voraussetzungen?
Ja, genau. Also ich finde Stipendium, wenn man das hört und auch wenn ich so Begabtenförderungswerk sage, klingt das vielleicht auch so ein bisschen, als müsste man total krass sein, um ein Stipendium zu bekommen, die besten Noten haben und so. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Wofür oder wonach die meisten Stiftungen suchen, bei denen man dann ein Stipendium bekommt am Ende oder vielleicht bekommt, sind einfach Menschen, die so ein bisschen engagiert sind. Also da gehören ganz viele unterschiedliche Sachen dazu. Oft ist es Ehrenamt, wenn du irgendwie in einem Orchester musizierst oder politisch engagiert bist, wenn du in der Kirche engagiert bist. Genau, es gibt da einfach, also das ist praktisch, worauf sie achten. Und dann ist es natürlich auch nochmal spezifisch halt für die Stiftung. Also wenn ich zu den Grünen möchte, zur Stiftung von die Grünen nahe ist, dann sollten mich vielleicht ökologische Themen ein bisschen interessieren. Sowas, genau.
Und dein Stipendium, was bringt dir das jetzt explizit außer finanzieller Unterstützung?
Ja, genau. Also erstmal ist das Tolle, ist auch finanziell, aber dass ich das Geld, was ich bekomme, nicht zurückgeben muss. Ich finde das schon mal ein großer Vorteil. Aber was ich halt neben dem bekomme, ist auch ideelle Förderung. Und dazu gehört ganz viel, zum Beispiel so Veranstaltungen, Seminare zu gewissen Themen. Ich kann mich da richtig weiterbilden. Es gibt auch Auslandsaufenthalte, die teilweise gefördert werden. Es gibt auch Menschen, die dich einfach unterstützen, wenn du Fragen hast. Genau, es gibt ganz viel, wo du dann unterstützt wirst, um ein gutes Leben zu haben am Ende auch.
Unterm Strich heißt das also nicht nur BAföG checken, sondern auch mal einen Blick auf die Stipendien werfen. Bewerben lohnt sich und ist meist weniger kompliziert, als man denkt. Wir sagen danke, Maja, und für dich geht's jetzt entspannt nach Hause. Aber für euch geht's jetzt musikalisch weiter mit In the Middle von Iggy Kelly.
nobody's supposed to walk this road. When it's covered in fog, should I ever feel the river flow? When there's a wall between us, I just wanna know, are you ready? Are you ready for love? 'Cause I'm ready. I will give you all. Does our bond go beyond? I just wanna know.
Schlaf. Das ist wohl eines der am meisten unterschätzten Wundermittel schlechthin. Und trotzdem hört man immer wieder Sprüche wie, schlafen kann ich ja auch noch, wenn ich tot bin. Mein Kollege Linus Mau hat sich mit der Schlafforschung mal ein bisschen genauer beschäftigt. Sag mal, Linus, wenn wir uns die Forschung genauer anschauen, dann ist diese Redewendung doch eigentlich ziemlich riskant, oder?
Also ich persönlich würde jetzt nicht gerne bei einem Busfahrer mitfahren, der jetzt nach dieser Devise lebt. Also Schlaf beeinflusst unsere Leistung wirklich extrem, ob jetzt indirekt beim Lernen zum Beispiel. Vieles, was wir lernen, wird erst im Schlaf richtig verarbeitet oder auch direkt beim Autofahren. Aber eine Zusammenfassung verschiedener Studien aus dem Jahr 2024 hat auch gezeigt, dass Schlaf auf sportliche Leistungen einen Rieseneffekt hat. Also wenn man sportlich performen will, sollte man auch gut ausgeschlafen sein.
Das heißt also, wenn ich für die nächste Prüfung lerne, dann plane ich die Nacht wohl besser fest mit ein. Aber es geht ja nicht nur um Leistungen im Sport oder in der Uni. Du hast gerade schon kurz angeschnitten, wie tiefgreifend beeinflusst Schlafmangel denn eigentlich unsere langfristige Gesundheit?
Ja, die aktuelle Forschung zeichnet da ein sehr eindeutiges Bild. Also mangelnder Schlaf oder auch schlechter Schlaf erhöht das Risiko auf Schlaganfälle, Diabetes, Herzinfarkte und auch Übergewicht extrem. Schlaf beeinflusst unsere Gesundheit auch psychologisch sehr, also jetzt zum Beispiel mit einem höheren Risiko von Depressionen oder Angststörungen geht Schlafmangel auch einher.
Boah, das klingt schon heftig. Nur ist mehr oder besser schlafen oft leichter gesagt als getan. Gibt es da Strategien, die gerade für uns Studenten im Alltag umsetzbar sind?
Ja, also man hört natürlich und sieht im Internet total viel, ob jetzt überteuerte Matratzen oder irgendwelche Supplements. Das Wichtigste, was wir als Studenten aber leicht umsetzen können, ist zum Beispiel einfach viel Zeit am Tageslicht zu verbringen oder auch Frühsport. Das bringt unsere innere Uhr auch richtig intakt. Und Blaulicht am Abend weglassen, das ist so ein gewisses Licht, was oft bei uns in der Technik mit drin ist, was einfach die Melatoninausschüttung hemmt.
Und das hast du ja auch selbst ausprobiert. Was hast du da so umgesetzt? Springen da noch ein paar Tipps für uns raus?
Ja, ich glaube schon. Also der wichtigste Tipp ist einfach, das Handy abends komplett wegzulassen. Und falls doch, sollte man die Bildschirmhelligkeit auf jeden Fall runterdrehen. Es gibt auch mittlerweile so eine ganz coole Funktion bei vielen Apps, das heißt Sleep Timer. Das ist, wenn du jetzt noch einen Podcast hören willst oder ein Hörbuch, kannst du das einstellen und dann geht das Hörbuch oder der Podcast nach 20 Minuten zum Beispiel alleine aus. Und ja, dann ist mir noch aufgefallen, es gibt diesen Tipp, Teelichter abends zu verwenden. Damit habe ich nicht so große Guterfahrungen gesammelt, weil es ist letztendlich einfach doch zu dunkel, wenn man jetzt noch was lesen möchte. Ich habe mir jetzt persönlich ein Tuch geholt, dimm damit das Licht bei mir ein bisschen. Müsst ihr natürlich aufpassen, macht das nicht mit einer Lampe, die warm wird, wegen Brandgefahr und so weiter. Und dann trinke ich noch eine Milch mit mit Honig, das soll auch helfen. Und dann gehe ich schlafen.
Oh, schön zu hören, dass es im Endeffekt dann doch so einfach sein kann, seinen Schlaf zu verbessern. Danke dafür, Linus. Und wir gehen jetzt zu einem Beruf, der viele von uns schon seit Sekunde 1 begleitet hat, von dem wir aber so gut wie nichts wissen, den der Hebamme. Meine Kollegin Nika Winter hat mal nachgefragt, was eine Hebamme eigentlich so macht.
Ihr Arbeitsplatz fühlt sich an wie ihr eigenes Zuhause. Ein anderes, echtes Leben, das man für ein paar Stunden besuchen darf. Dabei begleitet sie das Lachen, aber auch Weinen von werdenden und frischgebackenen Eltern und ihren Neugeborenen. Das ist der Berufsalltag von Maria Rieb. Sie ist Hebamme aus Magdeburg und begleitet Familien durch die Schwangerschaft, das Wochenbett und die Stillzeit. Der Einstieg in den Beruf schien aber früher immer zu abstrakt.
So, wie wird man Hebamme, war für mich immer so wie wird man Astronaut oder so. Aktuell ist das ja jetzt ein duales Studium. Vorher war es ja eine klassische Ausbildung, so an Hebammenschulen oder an einer Pflegeschule. Und dann hat man quasi auch noch nebenbei praktisch gearbeitet. Und heutzutage ist es nur noch ein Studium, also es ist rein akademisiert worden. Man studiert Hebammenwissenschaften in der Regel dann an einer Hochschule und arbeitet praktisch in Kliniken, in Hebammenpraxen oder eben bei freiberuflichen Hebammen.
So ein Studium dauert 3,5 Jahre. Sie selbst hat damals noch die klassische Ausbildung gemacht. Inspiriert wurde Maria von der Professionalität und Stärke ihrer eigenen Hebamme. Heute ist sie freiberuflich und kann sich ihre Routinen selbst erstellen. Ein besonderer Reiz.
Tatsächlich ist bei mir kein Arbeitstag wie der andere. Also ja, vielleicht fachlich. Ja, da gibt es natürlich einen Rahmen. Ja, man hat so wie so eine Bibel. Ja, man hat den fachlichen medizinischen Rahmen, den man immer einhält, um professionell zu beraten. Aber es ist natürlich so, jede Familie, in die ich reingehe, also jede Häuslichkeit, jede Situation ist nochmal anders und jede Frau, jede Familie, jedes Kind hat nochmal einen anderen individuellen Bedarf.
Doch diese Routinen werden durch den neuen Hebammenhilfevertrag beeinträchtigt. Während Maria teilweise höhere Vergütung erhält und andere Abrechnungssätze hat, ist es für viele Hebammen ein angespanntes Thema.
Man denkt natürlich an seine Kolleginnen, Freundinnen, die auch Hebammen sind und viele davon arbeiten dann eben doch auch geburtshilflich und ja, so zum Beispiel eine Beleghebamme, ja, die so 1:1 die Frauen bei einer Geburt betreut. Und für diese Kolleginnen bedeutet das ja leider oft eine höhere Bürokratie, viel mehr Belastung als vorher, ja, dramatischerweise teilweise sogar Existenzängste, weil Beleghebammen längst nicht mehr so gut vergütet werden laut dem neuen Vertrag. Also betreuen eine Frau, bekommen dafür ihren regulären Vergütungssatz. Und sobald eine andere Frau dazukommt, und das ist in der Realität sehr oft so, bekommt sie für diese Frau deutlich weniger und für die dritte Frau dann schon wieder gar nichts. Das ist also nicht so praxisnah, was die da gemacht haben in ihrem neuen Hebammenhilfevertrag.
Sie sorgt sich vor allem um den Qualitätsverlust, unter dem dann letztendlich die Familien leiden müssen. Trotzdem fühlt es sich für sie besonders und erfüllend an, eine Hebamme zu sein.
Eine Familie zum Beispiel über einen längeren Zeitraum begleitet und im Idealfall schon früh in der Schwangerschaft kennenlernt. Und dann kämpft man sich durch, ja, mit der Familie und man zittert und man hofft und man wächst. Also das Erfüllende daran ist, wenn man dann irgendwie merkt, dass man die Frau oder die Familie gestärkt hat und alle dann irgendwann über das, was war und ist, auch lachen können. Und wenn ich dann auch merke, dass die Familien mir auch wirklich vertrauen und sich selbst vertrauen so und so echte Stärke und Abhärtung auch, sage ich mal, so eine Resilienz passiert so, und dass man das mitbekommt, das finde ich, glaube ich, am erfüllendsten. Und natürlich auch, wenn man dann mal hört, dass die Frauen auch dankbar sind oder so und dass sie das dann wertschätzen.
Maria erlebt in ihrem Alltag aber natürlich auch traurige Momente wie Verlust. Sie ist immer mit dem Herz dabei und früher war es für sie schwierig, diese Erlebnisse nicht mit nach Hause zu nehmen. Doch durch ihre gute Ausbildung und ihre Professionalität hat sie gelernt, damit umzugehen. An Tagen, wo dann doch mal alles zu viel wird, motiviert es Maria, viel Zeit mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern zu verbringen. Und sie hat einen Wunsch, wie das Berufsleben als Hebamme sich weiterentwickeln soll.
Ich wünsche mir, dass das sicher ist, dass das familiennah passiert, die Geburtshilfe mit genügend Personal, mit besseren Arbeitsbedingungen und ja, dass die Hebammen wirklich Zeit haben, da zu sein und fair vergütet werden, was heute beides nicht so ist, finde ich.
Diesen Wunsch kann für sie vor allem die Politik umsetzen, die wirklich etwas ändern können.
Ich denke, bei vielen von uns hat die Familienplanung zwar noch nicht angefangen, aber hoffentlich konnten wir trotzdem etwas Licht ins Dunkle bringen und ein paar Fragezeichen für die Zukunft klären. Bei uns wird es jetzt gleich nochmal sportlich, aber vorher hört ihr Alvaro Soler mit Santa Alegria. Wir kennen es alle, das neue Jahr startet und wir sagen uns diesmal aber wirklich. Zu den klassischen Neujahrsvorsätzen zählt vor allem der Sport. Und jetzt neigt sich der Januar schon allmählich dem Ende zu. Darum war mein Kollege Yannick Wohlfelder im Fitnessstudio McFit am Hasselbachplatz unterwegs und hat ein paar Leute ausgefragt, wie es denn mit ihren Vorsätzen so aussieht.
Zu einem neuen Jahr gehört die Debatte über Neujahrsvorsätze bekanntlich dazu. Mehr Sport, fitter werden und abnehmen. Für viele gehört das zum Jahresanfang. Doch schon nach wenigen Wochen fehlt oft die Motivation, weil Studium, Arbeit und der Alltag dazwischen kommen. Das Fitnessstudio ist ein guter Ort, um zu sehen, was von den guten Vorsätzen übrig bleibt. Yannick, 17 Jahre und Stammkunde bei McFit am Hasselbachplatz, hat ein ganz besonderes Ziel.
Mein Neujahrsvorsatz ist, im Sommer einen Halbmarathon zu laufen mit meinen Freunden. Und da habe ich Ende letzten Jahres angefangen zu trainieren. Dreimal die Woche bin ich laufen gegangen. Und das ziehe ich bis jetzt immer noch stabil durch und versuche mich immer alle 2-3 Läufe um so 2 Kilometer zu steigern. Und im Sommer wird dann der Halbmarathon gelaufen.
Der Januar ist traditionell der stärkste Monat für Neuanmeldungen in Fitnessstudios. Etwa 12% aller Jahresmitgliedschaften werden in diesem Monat abgeschlossen, was deutlich über dem durchschnittlichen Monatswert liegt. Der Vorsatz mehr Sport treiben ist zudem einer der am häufigsten genanntesten Neujahrsvorsätze. Fast 50% aller neuen Fitnessstudio-Mitglieder kündigen jedoch ihre Mitgliedschaft bis Ende Januar. Fachleute raten zu kleinen, realistischen Zielen und festen Routinen. Diese hat auch Aaron, 27.
Ich setze die Vorsätze so um, dass ich nicht zu viel gleich am Anfang mache, sondern das Jahr langsam anfange und mich steigere, versuche eine Stabilität, eine Kontinuität zu finden. Hauptsache, ich starte in irgendeiner Form durch und wie genau das aussehen wird, das werde ich sehen.
Regelmäßigkeit ist also oft wichtiger als Ehrgeiz. Wie man Sport trotzdem in seinen Alltag integrieren kann, weiß Loy Reuter, 24 und Fitnessstudio-Mitarbeiter im McFit am Hasselbachplatz.
Ich würde sagen, ganz entspannt, eine Stunde für 2 bis 3 Mal die Woche kann sich jeder einrichten theoretisch und ist auch vollkommen ausreichend am Anfang. Und wichtig ist es halt praktisch, es einfach zur Routine zu machen. So praktisch Montag, Mittwoch, Freitag, fertig, da wird Sport gemacht und gut ist. Und dann kommst du in den Flow rein und wenn man die ersten Erfolge sieht, dann wird das alles easy peasy, mehr oder weniger.
Dass die Motivation nach einigen Wochen nachlässt, ist kein Einzelfall. Fachleute sprechen vom sogenannten Neujahrseffekt. Die anfängliche Begeisterung hält oft nur kurz, wenn die Ziele zu hoch gesteckt sind oder der Alltag dazwischen funkt. Kleine Schritte helfen, um dran zu bleiben. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, wie Luis, 20, sie hat.
Ich habe immer ein Wort für mein Jahr so. Das ist jetzt aber nicht an ein spezifisches Ziel gekoppelt, sondern das ist quasi einfach so, ich gucke, worauf möchte ich in diesem nächsten Jahr besonders achten, was sich so durch alle Lebensbereiche zieht. Und das habe ich dann als Wort des Jahres und daran versuche ich meine Handlungen dann manchmal noch mehr abzuleiten.
Natürlich gibt es auch die Gegenseite, die sich diesem Risiko des Scheiterns gar nicht erst gegenüberstellen möchte, wie Josefine und Katharina erzählen.
Ich habe pünktlich zu Neujahr meine Gym-Membership gekündigt, dadurch, dass es mir einfach zu teuer geworden ist und ich mit der Uni viel zu viel nebenbei zu tun habe.
Ich finde es für mich wichtiger, schrittweise Routinen zu etablieren, weil ich glaube, von einem Tag auf den anderen was an seinen Gewohnheiten zu ändern, ist vielleicht nicht die beste Herangehensweise.
Neujahrsvorsätze müssen nicht perfekt sein. Und vielleicht ist der Februar sogar der bessere Zeitpunkt für einen Neustart. Weniger Andrang, weniger Vergleich und Druck. Auch ein später Anfang ist ein Anfang. Hauptsache, man bleibt in Bewegung.
Tja, bei Sport ist das immer so eine Sache. Die einen lieben es und die anderen, die hassen es. Vielleicht konnten wir ja den einen oder anderen von euch noch inspirieren. Und wenn nicht, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall noch 11 Monate Zeit, euch neue Vorsätze auszudenken. Und damit endet heute auch unsere letzte Sendung in diesem Semester. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt aktiv und schaltet im Sommersemester wieder ein, wenn wir wieder live gehen bei H2 Radio, dem Campus Radio.
H2 Radio.
H2 Radio.
Das Campus Radio.